heute sind wir wieder live dabei in der Dental Late Night Show. Dr. Stefan Helker und ich, Christian Henrizi, Geschäftsführer der Opti Health Consulting. Heute darf ich Host sein. Es geht um mein Thema Bürokratie. Man hört Bürokratie Land auf Land ab. Bürokratie ist unglaublich schlecht besetzt. Wenn man Bürokratie hört, zuckt man schon zurück und sagt, nee, will ich auf gar keinen Fall haben. Das haben wir uns mal zum Anlass genommen, um mal Bürokratie sauber und grundlegend zu definieren, die Entstehung von Bürokratie zu beschreiben und schlussendlich darauf einzugehen, wie man eigentlich die negativen Auswirkungen der Bürokratie für sich bekämpfen kann. Es ist eine kurze, knackige Folge, also insofern hoffe ich, dass jeder von euch etwas mitnehmen kann und ihm die Folge gefällt. Vielen Dank und hören wir mal rein. Wir haben uns aber dazu entschieden, wir machen heute Bürokratie. Ich glaube, es ist auch eine kurze Folge. Es ist sozusagen ein kleiner Exzerpt aus einem Teil einer neuen Vortragsreihe von mir oder einer Präsentation. Und ich habe mich dann über den Winter lange mit Bürokratie beschäftigt. Wir haben ja auch schon, ich glaube, im Januar oder so mal länger drüber gesprochen, Stefan. Und da haben wir gesagt, okay, wir müssen einfach mal Bürokratie mal so ein bisschen definieren, so ein bisschen eingrenzen. Ja, die Bedeutung hervorheben und nachher so ein bisschen in Lösung kommen. Denn das ist immer so einfach gesagt, die Bürokratie behindert alles. Ne? Gefühlt höre ich, politisches Bild ist jetzt noch ein bisschen mehr Zinsen, ein bisschen weniger Inflation und ganz, ganz viel Bürokratie. Das hörst du auf jeden Fall immer in den Top 5. Und ich glaube, da können wir sehr viel Gutes zur Aufklärung betreiben. Und deswegen bin ich heute mal der Thesengeber und du gibst deinen Senf dazu. Und ich glaube, wir werden da auch eine schöne, gute Folge hinbekommen, lieber Stefan. Sollen wir direkt rein?
Genau. Du hast ja, glaube ich, so ein paar Grundlagen vorbereitet. Ne? Erstmal so die Definitionssachen und dann können wir ja später vielleicht nochmal ein bisschen ins Praxisrelevante auch gehen, damit die Leute, die uns zuhören, vor allem so die Gründer und die Leute, die vielleicht jetzt gerade unter dem Thema Bürokratie vielleicht auch ein bisschen leiden, vielleicht nochmal ein paar coole Tipps kriegen, wie man damit als Inhaber einer Zahnarztpraxis umgehen kann. Ne?
Die erste These ist, Bürokratie ist Aufstiegshilfe für Ausnahmefälle, hilft diesen und bremst so den Durchfluss von Normalfällen.
Das klingt übrigens ein bisschen wie so eine Matheaufgabe. Ne? So in der Algebra, so bitte leite jetzt bitte die Formel her. Also leite doch mal her, Herr Henrizi.
Ja, Stefan, das ist lustig. Also es hätte nicht viel gefehlt. Also am allerliebsten hätte ich Mathematik studiert, muss ich sagen. Das, was ich am allerliebsten gemacht habe. Aber das war dann auch so ein Zeitgeist damals. Damals hatte man gesagt, also wirklich hat jeder, also mit auch so Studienberatern, wie man besprochen hat, auch Leute, die mit Mathe dann von der Uni abgegangen sind, die waren alle so ein bisschen schräg und die haben gesagt, ach, ich würde Mathe nicht nochmal machen, also ich bin jetzt in der Versicherung, mache jetzt Versicherungsmathematik und der nächste ist dahin und so weiter gegangen. Und das klang alles so langweilig und ich war nicht so sehr inspiriert, dass ich sagte, okay, ich würde es so gerne machen, aber ich glaube, ich finde da keinen gescheiten Beruf und habe es nicht gemacht. Da sieht man mal, wie wenig Inspirationen und wenig Wissen man zu seiner Zeit hat. Denn ich glaube, heutzutage hättest du mit Mathe alles machen können. Du hättest programmieren können, du hättest forschen können. Naja, long story short, Bürokratie ist Aufstiegshilfe für Ausnahmefälle. Was bedeutet das? Zu Beginn eines Unternehmens, eines jeden Prozesses, wird erstmal der sozusagen der Standardprozess definiert. Ne, wie es durchläuft. Also sagen wir mal, es ist eine Straße, auf beiden Seiten ist ein Bürgersteig und wenn jemand die Straße queren will, geht er rüber. So, und dann ist eigentlich schon der erste Ausnahmefall, dass es auch kleine Kinder gibt, die vielleicht nicht so compliant sind, dass sie immer links und rechts gucken, sondern die laufen vielleicht auch nochmal rüber. Das heißt, man musste mal als Ausnahmefall definieren, dass man sagt, okay, wir bauen vielleicht mal hier eine Ampel, dass wir den einen beibringen können, sie drücken auf den Knopf und den anderen bringen wir bei, wenn es rot ist, muss ich stoppen und dann geht jemand rüber. So, dann gibt es irgendwann eine Ampel mit Ton, weil wir ja auch, was ich, Hörgeschädigte und möglicherweise auch Sehgeschädigte haben, die die Straße queren wollen. Dann haben wir irgendwann auch Rollifahrer, die brauchen auch die Möglichkeit, dass sie vom Bordstein runterkommen, der muss dann abgesenkt werden. Auf der anderen Seite muss der auch abgesenkt werden, dass sie dann wieder hochkommen. Und so weiter. Das heißt, dann haben wir von einem Prozess, der am Anfang einfach gedacht war, es fahren hier links und rechts Autos lang und man kann die Straße hier queren. Man hat vielleicht sogar einen Zebrastreifen raufgemalt, aber am Ende des Tages mit vielen Jahren Unfallanalysen und auch vielen Verbänden, die gewisse Minderheiten oder Interessen vertreten, hat man dann die Regeln geschaffen, dass jeder sozusagen die Straße queren kann. Und das ist im Prinzip, wenn du die Bürokratie so ein bisschen untersuchst, ist das die Entwicklung von einem Standardprozess zu einem Prozess, wo die Klammer sehr, sehr breit gezogen wird. Das heißt, erst umklammere ich die 25-Jährigen und am Ende des Tages umklammere ich vom einjährigen Baby bis zum 95-jährigen Rentner, ne? Und habe die dann sozusagen in diesem Prozess alle zu ihrer bestmöglichen Zufriedenheit integriert. Das heißt, nochmal, gehen wir mal die Zahlen lang. Es hilft den Ausnahmefällen und bremst so den Durchfluss von Normalfällen. Dass diese Dinge, die dann alle beschlossen werden, irgendwo den normalen Durchfluss reduzieren, das glaube ich, das muss dann komplett klar sein. Das ist dann wie so ein Rohr, wo Wasser durchfließt. Und wenn ich da verschiedene Sachen reinbaue, dann fließt es nicht mehr so schnell durch. Das heißt, am Ende des Tages kommt weniger raus. Kann man auf Bauanträge nehmen. Der erste Bauantrag, der möglicherweise vor 300 Jahren gestellt wurde, oder gehen wir mal auf 1871, Gründung des Deutschen Reiches zurück. Da war mit Sicherheit, ohne es genau zu wissen, bei der preußischen Reichsverwaltung ein Bauantrag war wahrscheinlich ein Blatt, wo man seinen Eigentumsnachweis für dieses Morgenland da beilegen musste und dann konnte man loslegen. Ja? Und dann sind dann 1890 die Stadtplanung dazugekommen. Wo sind überhaupt Straßen? Dann irgendwann wurden Abwässerkanäle gelegt. Dann irgendwann wurde laufende Wasserkanäle gelegt. Irgendwann wurde dann das Post- und Fernmeldeamt aktiv und hat dann Telekommunikationsleitung verlegt. Irgendwann hat man gesagt, okay, wenn jeder irgendwie wohin baut, bei dem einen Wind fliegt das weg, bei dem anderen Wind fliegt das weg, dann können wir das Versicherungswesen nicht sauber haben. Das heißt, wir müssen das mehr anpassen aneinander. Wir müssen dann sozusagen mehr berücksichtigen. Und dann will man auch nicht mehr alles so zersiedeln, dann will man es alles auf einen Punkt. Und dann hast du 150 Jahre Entwicklung und jetzt hast du ein Baugesetzbuch, was ähnlich dick ist wie die Bibel und auch noch 20.000 Ausnahmefälle beinhaltet, ja. Das heißt, du hast jetzt quasi jeden Fall, der zu irgendeinem Zeitpunkt mal sinnvoll war, angezeigt zu sein, hast du da mit drin. Vom Artenschutz bis hin zur Überflugschutz von Flugzeugen.
Also, was ja ganz interessant ist, ist mir jetzt gerade als Assoziation reingekommen. Eigentlich ist Bürokratie gar nicht so sehr unterschiedlich von Prozessen. Also, eigentlich bildet Bürokratie in ihrer Gesamtheit alle unterschiedlichen Prozesse ab in Form von Regeln. Also ein Prozess muss ja nicht unbedingt eine Regel sein, sondern kann ja auch einfach ein Ablauf sein. Aber wenn er als Regel definiert wird und als Regel in Bezug auf ein bestimmtes System, nämlich zum Beispiel das Überqueren einer Straße oder das Ausfüllen eines Formulars oder der Bau einer Stadt, dann ist es per se ja Bürokratie. Also eigentlich sind es die Prozesse, die abgebildet werden, die bestimmte Regeln festlegen in Bezug auf ein System, oder?
Ja, also es gibt einen Grundprozess und da werden ganz viele Regeln hinzugefügt. So ist es. Und so, dass man am Ende des Tages, du als Betroffener, würdest auch auf deine konkrete Regel für dich als Betroffener auch nicht verzichten wollen oder dein Recht, was sich daraus ergibt. Dadurch, dass wir aber ja wachsen und immer größer werden, also von der Gesellschaft her und immer älter werden von der Gesellschaft her und immer mehr werden von der Gesellschaft her, sind so viele Sachen dann reingekommen, dass ein normaler Prozessdurchlauf dann irgendwann schwierig wird. Wie jetzt, es ist mittlerweile so, dass hier zum Beispiel bei uns im Kreis ist, wenn man auf seinen Bauantrag innerhalb von 3 Monaten gar nichts hört, dann gilt er als genehmigt. Das ist sozusagen eine Entbürokratisierungsmaßnahme. Das heißt, normalerweise ist es so, dass du teilweise 2 Jahre wartest auf irgendetwas. Das heißt, es dauert so ewig, weil so viele Sachen gecheckt werden müssen und die haben ja auch Personalthemen, die wir schon 10-mal hier bearbeitet haben, die wir in der Zahnarztpraxis, ja, ich sag mal so, auf uns zukommen sehen und teilweise auch schon spüren. Die haben sie in den Behörden natürlich auch. Das heißt, wir müssen einmal verstehen, da kommt es her. Es kommt nicht daher, weil irgendjemand gesagt hat, ich möchte jetzt alles schlechter und langsamer und behäbiger machen. Es ist vielmehr so, dass man möglichst vielen den Zugang zu diesem Recht verschaffen möchte.
Sicherheit und Vorhersagbarkeit, das sind ja eigentlich die beiden Trümpfe der Bürokratie. Also das steigt. Was sinkt, ist Effizienz und eben wahrscheinlich dann was weiß ich, Umsatz oder irgendeine KPI, die dagegen steht. Ne? Das heißt, Bürokratie ist ja kein Selbstzweck, sondern man kauft sich eigentlich Thema Sicherheit, man kauft sich Thema Vorhersagbarkeit. Es ist ja auch teilweise Ethik, ne? Also zu sagen, wir dürfen jetzt die und die nicht ausschließen, auch weil, wenn sie seltener sind. Zum Beispiel, das muss auch für Linkshänder sein oder du musst eigentlich jeden so behandeln, als hätte er HIV oder das ganze QM eigentlich in der Zahnarztpraxis ist ja auch ein großer Teil der Bürokratie in der Zahnarztpraxis. Vom Datenschutz, ja, bis hin zu den Hygieneanforderungen an eine Praxis. Und damit schützt man ja eine gewisse Personengruppe. Und teilweise ist es dann ein bürokratischer Akt, der aber nur aufgrund dessen eingeführt wurde, dass zum Beispiel irgendwas passiert ist. Ne? Also manchmal werden bürokratische Dinge ja auch erst nur eingeführt, weil irgendwas schiefgelaufen ist. Ne? Solange wie alles gut geht, geht es irgendwie so. Alleine zu wissen, dass es schiefgehen könnte, reicht ja häufig gar nicht aus. Ne? Sondern häufig werden ja Maßnahmen erst getroffen, nachdem irgendwo eine Katastrophe war, ja, zum Beispiel, was weiß ich, 9-11. War doch klar, dass das früher passieren hätte können. Aber 9-11 hat zu einer extremen Bürokratisierung im Flughafenbereich geführt. Ne? Dadurch, dass dann extreme Kontrollen eingeführt wurden, um dieses, dann ist wieder das Bedarfssicherheit. Ne? Also genau dieser Wert wurde damit da verletzt und dementsprechend durch Bürokratie wieder nach oben gehoben gefühlt. Und dadurch natürlich aber der Durchfluss, wir wissen jetzt selber, wie lange wir am Flughafen warten müssen, nachdem die ganzen Sachen eingeführt wurden. Aber die breite Masse, zumindest damals, hat es akzeptiert. Jetzt denken die Leute, die 9-11 gar nicht so bewusst mitbekommen haben, schon, ja, warum machen wir das denn überhaupt? Ist ja jetzt seit 20 Jahren nichts passiert. Na, so laufen diese Dinge ja dann. Ne?
Ja, das ist Gefahrenprävention. Und man sieht das ja auch an sehr vielen anderen Stellen, wenn man jetzt keine ausreichenden Bodenuntersuchungen macht. Zum Beispiel das Baurecht um Istanbul wurde vor 20 Jahren gelockert, weil sie sagten, okay, wir müssen mehr bauen, deswegen lockern wir mal das Baurecht. So, und dann haben sie auf gewisse Bodenuntersuchungen durften sie verzichten. Ne? Und man muss ja, die geografische Lage am Bosporus ist nicht ganz einfach. Und jetzt haben sie Hunderttausende von Absenkungen und Verrutschungen von Baugebieten. Ja? Das heißt, der Schaden jetzt innerhalb von 20 Jahren ist in den Milliarden. Und ganz, ganz viele Leute haben dadurch ihre Wohnungen verloren. Das heißt, man kann immer zwei Seiten der Medaille sehen. Einmal, es wird wahnsinnig langsam für seinen eigenen Fall, aber auf der anderen Seite hat das einen Grund, dass es irgendwann mal da aufgenommen wurde. Und wo will man es dann kappen? Und da ist nämlich die, aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, die ganz, ganz, ganz große Problematik, aber auf die kommen wir nochmal. Jetzt einmal die These 2. Und die sagt, der Grad der Bürokratisierung ist ein Wohlstands- oder vielleicht sogar der Wohlstandsindikator. Will meinen, je länger man und je breiter man die Klammer zieht und je länger man daran arbeitet, desto mehr ist eine Gesellschaft sozusagen entstanden, also ein Mittelstand entwickelt, ist eine Gesellschaft fortgeschritten. Das heißt, wenn ich jetzt in Staatsneugründung reingehe oder da, wo man mal bei Null anfängt oder wie wir damals beim Grundgesetz bei Null angefangen haben, 1896, wo wir bei Null angefangen haben, heutzutage gibt es hunderte von Kommentierungen und tausende, wenn nicht zehntausende von Gerichtsurteilen zum Grundgesetz und zum BGB, die etwas nochmal klarstellen, die etwas novellieren, die etwas anpassen, ja. Das heißt, man hat jetzt absolute Klarheit, okay, damals ist es vielleicht der eine Satz unsauber formuliert worden, aber jetzt haben mittlerweile hat das dritte Gericht in höchster Instanz gesagt, das und das ist damit gemeint worden, das war die Absicht, so ist danach zu verfahren. Das heißt, je länger etwas ist, desto genauer ist etwas, desto langsamer ist es, aber umso höher ist auch der Wohlstand.
Ja, und eine Sache muss man auch noch sagen, Christian, je höher das Output ist einer Gesellschaft, umso mehr Bürokratie kann sie sich leisten, ohne dass der Wohlstand an sich runtergeht. Ne? Weil im Endeffekt musst du dir ja leisten können, die ganzen, die Behinderten, die Blinden, die Kinder mitzunehmen. Also wenn du das in einer Gesellschaft machen würdest, wo zum Beispiel das Bruttosozialprodukt deutlich geringer ist und die Infrastruktur und die technische Infrastruktur, umso eher würde das in dieser Gesellschaft dann zu einem massiven Wohlstandsverlust führen. Und wir balancieren das quasi so ein bisschen aus. Unseren Wohlstandsanstieg bremsen wir vielleicht ein bisschen durch die Bürokratisierung, aber dafür können wir es uns auch leisten, mehr von den Leuten mitzunehmen, die in anderen Gesellschaften außen vor gelassen werden.
Ja, 100%. Du siehst ja auch, je demokratischer ein Land ist, desto mehr versucht man ja, durch diese Checks and Balances, durch diesen Ausgleich, durch die Eingebung der Opposition, die ja so wichtig ist in einer Regierung, dass da auch immer auch Kontra gegeben wird, dass diskutiert wird, dass gestritten wird um das beste Ergebnis. Das ist ja so wichtig, denn so entwickelt sich das. Und in autokratischen Regimen wirst du immer neidvoll in Bezug auf die Geschwindigkeit hinschauen. Wie schnell kriegen sie eine Stadt aus dem Boden gestampft? Ne? Die 400 Bauern, die da gelebt haben und die 7000 Wanderarbeiter, die dort gelebt haben, die haben einen Zettel in den Briefkasten bekommen, wenn überhaupt, dass sie in der nächsten Woche hier nicht mehr sein dürfen. Da kann man sich ja auch fragen, ist das eine Gesellschaft, wo man gern leben will?
Genau, also das Wohl der Masse geht gegen das Wohl des Individuums. Ne? Also da wird das Individuum hinten angestellt, komplett. Und das ist dann genau das Gegenteil von. Das ist ja eigentlich die Antithese, ne, zur Bürokratie, zu sagen, okay, der Normaldurchfluss wird über alles gestellt. Der Ausnahmefall, der ist dann jetzt erstmal egal. Ne? Also das Wohl der Vieler steht dem Wohl gegen wenigen über.
100% richtig. Da entscheiden sich so ein bisschen die politischen Systeme. Und es gibt auch Argumente, warum die Schnelligkeit klug ist. Weil man dann vielleicht, wenn man dann eine Millionenstadt hinbaut, dass man dann wieder ein paar hunderttausend Leute mehr aus der Unterschicht in die Mittelschicht transportiert. Wie es China ja extrem erfolgreich geschafft hat. Das kann man ja nichts anderes zu sagen, dass sie sehr erfolgreich die armen Menschen in den Mittelstand geholt haben. Das ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Ja? Auf der anderen Seite, so wie wir erzogen sind, würde ich schon die Behauptung aufstellen, dass die meisten von uns nicht gerne wollten, dass man mal eben mit einem Knips über den Kopf alles entscheiden kann und sozusagen ohne auf den Einzelfall eingehend etwas diktieren zu können, etwas wegbestimmen zu können und das noch mit einer möglichst kurzen Frist. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen? Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Als Praxisinhaber in der Dentalbranche wissen Sie, wie wichtig qualifiziertes Personal für den Erfolg Ihrer Praxis ist. Die Opti Academy bietet mit dem Quereinsteiger in die Zahnmedizin Praxismanagement-Kurs eine exzellente Möglichkeit, Ihr Team zu stärken. Dieses Fernstudium richtet sich an motivierte Quereinsteiger, die sich fundierte Kenntnisse in Bereichen wie rechtliche Grundlagen, Terminorganisation, Qualitäts- und Hygienemanagement aneignen möchten. Mit dem Abschluss erlangen Ihre Mitarbeiter ein IHK-Zertifikat und bringen somit wertvolles Wissen und Kompetenz in Ihre Praxis ein. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Praxis mit Mitarbeitern, die bestens gerüstet sind, um den Praxisalltag zu meistern. Und verkürzen Sie deren Einarbeitungszeit. Erfahren Sie mehr über diese und weitere Fortbildung auf www.opti-academy.de.
Und die Schwäche dieses Systems ist ja auch, dass wenn du mal einen nicht weisen Führer hast oder einen nicht weisen Herrscher oder Entscheider, dass dann auch ganz schnell Dinge sehr, sehr falsch laufen können. Ne? Also solange der Beste die Entscheidung trifft und ganz schnell treffen kann, ist es natürlich mega. Ja, man sieht es ein bisschen vielleicht, und das ist, ich weiß, das ist kontrovers, aber man sieht es ein bisschen in Dubai. Da ist anscheinend jetzt momentan jemand, der wirklich ein paar sehr gute Unternehmen, der führt das ja so ein bisschen wie ein Unternehmen, ne, den Staat. Muss man jetzt Religion und so alles außen vor und wie die da, was weiß ich, Frauenrechte und so. Aber die Entwicklung der Stadt ist außergewöhnlich. Ne? Und das würde bei uns in der Geschwindigkeit nicht gehen. Wer weiß, wer als nächstes kommt. Ne? Eventuell kann er das in 10 Jahren alles wieder runterwirtschaften, wenn er das alles entscheiden darf. Ne? Das ist schon ein Risiko. Ne? Das ist wie Roulette spielen.
Ja, das hat man ja immer wieder gesehen in Ländern, die teilweise für eine Dekade oder zwei sich sehr stark geöffnet haben und der Nahe Osten oder der sozusagen der Orient, die haben ja eine sehr lange, die haben ja eine wahnsinnig lange Geschichte, eine wahnsinnige kulturelle Geschichte auch. Aber man muss dazu auch sagen, dass sie auch viele, viele Jahrhunderte sich sehr, sehr verschlossen haben und die sich wieder öffnen.
Guck dir doch mal Russland an. Russland, guck dir an, was unter Stalin passiert ist und dann unter Khrushchev, Kalter Krieg, dann kam ein paar dazwischen, ja. Dann kam Gorbatschow und Jelzin komplett in die andere Richtung und jetzt hast du wieder Putin, der eigentlich ja Stalinist ist und schon geht das ganze Land komplett in die andere Richtung. Klar, Gorbatschow und Jelzin waren jetzt auch nicht Demokraten, ne? Aber die haben zumindest mal eine Annäherung an den Westen prinzipiell versucht und darunter ist auch der Mauerfall entstanden und jetzt wird eigentlich die Mauer mehr oder weniger ja wieder hochgezogen, ne? Durch eine Person.
Guck dir Länder an wie Iran unter der Herrschaft des Schahs oder Afghanistan. Was war das, ein fortschrittliches Land in den 60er Jahren? Ne? Also auch in Bezug auf, auch da die Empfehlung mal in der Arte-Mediathek mal so nach Afghanistan zu suchen. Das war ein Hippie-Paradies. Die Frauen waren da gleichberechtigt und im Iran auch wahnsinnig nah dann dran. Und dann hast du dann ein Regime, was da sicherlich wieder um seine eigene Macht besorgt ist und dann versucht, diese Macht auch zu bewahren. Und ich glaube, ohne das jetzt politisch werden zu lassen, also die These war ja, dass wir gesagt haben, der Grad der Bürokratisierung ist der Wohlstandsindikator. Die nächste These, die ist eigentlich eine Weiterentwicklung von der, das ist, je älter eine Demokratie, desto mehr Regelungen haben sich ergeben. Und das ist eigentlich nur konsequent. Und da kommen wir eigentlich jetzt mal an die Punkte, die es irgendwann gefährlich machen. Auch Rom war unglaublich stark und gut verwaltet. Ne? Jeder hat das im Geschichtsunterricht gehabt. Jeder kennt noch diese stolzen Legionen. Jeder kennt noch die, wie sie ihre Forts aufgebaut haben, wie sie hier den Rhein hoch, auch in Deutschland. Was haben die an Kultur überall hingebracht? Was haben sie die Leute ausgebildet? Was hatten die ein super Bildungs- und Schulwesen? Es war ja wie aus dem Ei gepellt. Es war ja so viele hundert Jahre. Und irgendwann hat die Bürokratie auch einen Kipppunkt. Ne? Und diesen Kipppunkt, wie ihn das Klima hat, wie ihn irgendwie die persönlichen eigenen Nerven haben, die Belastbarkeit hat und alles andere. Es gibt Kipppunkte. Ja? Und dieser Kipppunkt der Bürokratisierung, den erreicht eine sehr reife Gesellschaft. Und dann ist es richtig, richtig, richtig schwer, die richtigen Entscheidungen zu treffen und gegen diesen Kipppunkt gegenzuarbeiten und zu schauen, dass man nicht dann hinten runterkippt. Denn die großen Reiche, also zum Beispiel politischen Reiche wie Rom, die hat diese Bürokratie, man nennt sie auch später diese, also die ist dann so, es gab da so Ausprägungen in dieser sogenannten spätrömischen Dekadenz, wo dann sozusagen nochmal für den letzten Befehlshaber links unten nochmal die extra Floskel XYZ reingebaut wurde. Das heißt, je älter es wird, dann kommt da auch eine gewisse Korruptionsnähe kommt damit hinzu. Und das hilft alles nicht, damit diese Gesellschaft weiter prosperieren kann und dann zerfällt es. Und dann muss was Neues entstehen.
Da kommt ja noch was dazu, Christian, nämlich, dass Bürokratie, auch wenn sie irgendwann mal einen Sinn hatte, häufig durch technologischen Fortschritt obsolet wird. Das heißt, wissenschaftliche und technologische Fortschritte lösen teilweise Probleme, die durch Bürokratie quasi umgangen wurden. Ja, zum Beispiel zu sagen, ein super Beispiel, jeder muss einen Auszug bekommen von dieser, weiß ich nicht, von diesem Dokument. Ja, immer, wenn wir was beschließen, muss an alle ein Auszug ergehen. Ja, jetzt kommt dann plötzlich die Digitalisierung in Form von E-Mail und du musst das nicht mehr ausdrucken. Ja, und du musst jetzt vielleicht auch nicht mehr deine Unterschrift drunter machen, sondern es reicht eine digitale Signatur und du kannst es damit vereinfachen. Das Problem ist, dass die Bürokratie, und das ist ja der Mensch an sich, ist ja ein Gewohnheitstier. Das heißt, du hast dich an diese Prozesse gewöhnt und die sie damals mal eingeführt haben, haben sie in bestem Wissen und Wissen eingeführt und dann haben irgendwelche Leute das 30 Jahre lang so gemacht und sind dann nicht mehr bereit, von diesem Prozess wegzugehen. Das ist dann dieses, wir haben das immer schon gemacht und es hat ja bis jetzt auch irgendwie funktioniert. Und dann sind aber viele andere Dinge noch dazugekommen und dann wird es irgendwann so komplex, dass dann eigentlich eine Lösung da ist in Form von, weiß ich nicht, Digitalisierung, von irgendwelchen Produkten. Das kann auch einfach wirklich einfach ein technologisches Produkt sein, ne, was dann einfach dieses Problem eins zu eins löst und man braucht diesen bürokratischen Prozess nicht mehr, um diese Sicherheit herzustellen. Ne? Wenn man jetzt sagt, man muss immer links und rechts gucken, bevor man über die Ampel fährt, das brauchst du natürlich in einem selbstfahrenden Auto nicht mehr. Ja, und stell dir vor, du sitzt in einem selbstfahrenden Auto und guckst trotzdem immer noch nach links und rechts und ansonsten fährt das Auto nicht los, obwohl es ja eigentlich Sensoren hat dafür. Das wäre so ein Beispiel, wo Bürokratie theoretisch komplett oder ein Stoppschild, ne? Du brauchst ja dann keine Stoppschilder mehr, weil das Auto erkennt ja, wann es fahren darf und wann nicht und hat ja alles komplett in der Regel. Das heißt, unsere ganze Verkehrsbürokratie könnte in einer perfekt autonom fahrenden Welt komplett weggelassen werden, vorausgesetzt, es darf keiner mehr selber fahren, ne? Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wo wir uns über 120 Jahre jetzt eigentlich krasse Regeln ausgedacht haben, die an sich jeder halten muss, damit wir nicht so viele Unfälle bauen, die aber mit einmal weggeschnipst werden könnten, sobald autonome Autos fahren.
Ja, zumindest bei den Autos, da gebe ich dir recht, da könnte viel wegfallen und ich glaube auch, dass die Digitalisierung der große Schlüssel ist, um diesem Bürokratieabbau entgegenzuwirken. Aber eines dürfen wir bei dem Ganzen nicht vergessen. Schau dir mal die Finanzämter an. Die Finanzämter-Software, die muss mit allen Staaten verknüpft sein, mit denen wir verschiedene Doppelbesteuerungsabkommen haben. Dann gibt es unterschiedliche Regeln dazu. Dann gibt es entsprechende Zollregeln, die da reinlaufen. Dann gibt es entsprechende Umsatzsteuerregeln, die da reinlaufen. Und noch so viele Sachen, die miteinander verknüpft sind. Als jemand, der sich sein Leben lang mit Software beschäftigt hat, kann ich dir sagen, es ist fast nicht lösbar, diese Software mit einer neuen Software abzulösen. Ne? Es geht ja nicht so, dass wir sagen, okay, es muss jetzt mal alle 5 Tage stillstehen. Das geht ja nicht. Ja? Das heißt, das erste Problem in den 70er Jahren wurde gelöst, als die Software gebaut wurde und man sozusagen die Steuererklärung leichter bearbeiten könnte. Früher gab es dann irgendwelche Rollschränke, die hin und her gerollt wurden und der Finanzbeamte hat dann das alles ins Archiv geschleppt. Das gibt's jetzt nicht mehr, das gibt's jetzt elektronisch. Aber um diesen Punkt abzulösen, das wird halt sehr, 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 sehr schwer. Und wir müssen dazu sagen, dass den Römern halt die Digitalisierung noch nicht zur Verfügung stand, ne? Das heißt, wir sind eigentlich die erste Generation oder sagen wir mal unsere Eltern noch ein bisschen mit rein, die von der Digitalisierung profitieren, aber insbesondere unsere Kinder. Also das ist so mein Hoffnungsschimmer am Horizont, dass wir derartig gut digitalisieren können, dass wir damit die Regelung, die guten Regelungen, die wir geschaffen haben, um unsere Gesellschaft zusammenzuhalten, um KIT in den Zusammenhalt unserer Gesellschaft reinzuschmeißen, um die zu behalten, aber gleichzeitig nicht davon überrollt zu werden. Denn der andere Weg, der sich außerhalb der Digitalisierung bewährt hat, und es gibt nur einen Weg, der sich bewährt hat, den ich in der Literatur gefunden habe, und ich bin lang zurückgegangen, das Einzige, was geholfen hat, um Bürokratieabbau hinzubekommen, ist, an den geeigneten Stellen Personalreduktion vorzunehmen.
Christian, darf ich noch einen Punkt kurz einhaken, weil bevor wir den verlassen, weil es ist mir super wichtig. Du hast ja gerade gesagt, dass das sehr schmerzhaft ist, das abzubauen. Wenn wir jetzt in die Digitalisierung gehen, im Endeffekt halten sich die digitalen Prozesse ja auch an Regeln. Das Problem ist nur, oder das Gute ist, das verursacht in der Regel keinen Zeitverzug und macht keine Arbeit, weil die Arbeit machen ja Mikroprozessoren. Es frisst im schlimmsten Fall Rechenleistung. Und auch hier findet aber eigentlich eine wachsende Bürokratisierung in der digitalen Welt statt, weil nichts anderes ist ja Automatisation. Automatisation ist if this, then that. Und diese Regeln werden ja auch immer komplexer. Früher gab es ganz einfache Regeln. Ja, wenn ich Enter drücke, dann drucke. Jetzt gibt es Blockchain, KI. Das heißt, diese Ketten, die da stattfinden, die werden auch immer komplexer. Das könnte man ja auch als eine Art kompliziertere Prozesse und damit auch als eine Art Bürokratie verstehen. Nur das merken wir als Menschen natürlich nicht, weil uns das nicht mehr belastet im täglichen Tun. Also von daher, Bürokratie ist zum einen deswegen schwer loszuwerden, weil da hängen ja auch Arbeitskräfte dran. Ne? Das hast du ja, wolltest ja gerade anfangen zu erzählen. Und deswegen ist es ja auch so schmerzhaft. Aber die Bürokratie wird eigentlich ersetzt durch eine Art digitale Bürokratie, die sich ja auch an Regeln hält. Nur da können wir natürlich die Rechenleistung skalieren, dadurch, dass wir immer bessere Mikroprozessoren haben, dadurch, dass wir mehr Computer bauen. Mit den Menschen ist es schwer, die sind nicht so leicht zu skalieren. Gut, die können ein bisschen besser werden, die können 20% effizienter arbeiten und dann 20% mehr Vorgänge abarbeiten. Aber wenn man so Moore's Law sieht, ne, was hatten wir vor 20 Jahren an Rechenleistung, was hatten wir vor 10 Jahren und was haben wir jetzt? Dadurch können wir uns diese Bürokratie super, super easy leisten im digitalen Bereich. Das wollte ich nur mal einmal nochmal reinwerfen.
Ja, also was ich damit eigentlich zu Ende führen wollte, war der Punkt, dass selbst wenn du die Leute effektiver arbeiten lässt, die diese Bürokratie bearbeiten müssen, das führt nicht zum Bürokratieabbau. Der konkrete Bürokratieabbau, der ist immer nur dann geschafft worden, also ich willkürliches Beispiel jetzt mal, im Bauamt nehmen wir 20% der Leute machen jetzt etwas anderes. Ja? Dann hat es dazu geführt, wenn es gleichermaßen heißt, alle Bauaufträge oder Bauanträge, die binnen 3 Monate nicht bearbeitet sind, sind dann so, wie sie beantragt, genehmigt per Gesetz. Das heißt, dass man sich auf die wichtigsten Sachen fokussiert. Das heißt, es ist ja nicht so, dass ein Baubeamter, um bei diesem Beispiel zu bleiben, nicht konkret wüsste, was eigentlich die relevanten Punkte sind. Boden, ne? Statik, ja? Und Grenzeinhaltung, Leitungsbau, sagen wir es mal so. Ne? Also ich bin jetzt kein Bauexperte, ich schmeiße jetzt einfach mal 4 Begriffe in den Raum. Und dann habe ich dann 4 oder 5 Punkte und ich weiß, okay, wenn ich nur diese 4 oder 5 Punkte prüfe, schaffe ich einen Bauantrag in 2 Stunden. Wenn ich die 70 anderen prüfe, brauche ich für 1-2 Wochen. So, das heißt, in dem Moment, wo ich eine Disziplinierung habe, mich auf die wesentlichsten Sachen konzentrieren zu müssen, kriege ich es auch hin. In den Finanzämtern, die machen es ja im Prinzip jetzt aktuell schon so, dadurch, dass sie komplett zugespammt sind von diesen Grundsteueranträgen, ne, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, eure Grundsteuererhebung ist nicht gerecht, entspricht nicht dem Grundgesetz, ihr müsst eine neue Verteilungsmetrik finden. Ja, das ist ja jetzt auch umgesetzt worden, das wurde jahrelang ja auch nicht umgesetzt, jetzt wird es ja gerade umgesetzt und das müllt die Finanzämter komplett zu. Das heißt, was können die Finanzämter jetzt machen? So wie mir berichtet wurde, ist es jetzt vielmehr so, dass wenn bei sozusagen Steuerschludrian, die schon 2-3 Mal irgendwie so ein bisschen ja krumm waren oder ein bisschen links oder rechts abgewichen sind, die haben dann einen roten Punkt auf der Akte, auf der digitalen Akte, Stefan, ne? Und die wird sich genau angeschaut. Aber wenn jetzt der Oberverwaltungsbeamte aus dem Bauamt, der jetzt 35 Jahre lang eine saubere Steuererklärung abgegeben hat, dann gehen die statistisch davon aus, okay, auf wen konzentrieren wir jetzt? Auf den Schluderjahren oder auf den? Das hat eine gewisse Wirkung, aber irgendwie müssen die ja eine Entscheidung fällen, was sie machen, wenn sie nicht genug Personal, nicht genug Ressourcen zur Verfügung haben. Und haben gleichzeitig sozusagen so viel mehr Arbeit bekommen. Das heißt, das ist ja wie weniger Personal. Es ist ja eine Personalreduktion, wenn sie einen kompletten Batzen neue Arbeit auf den Tisch bekommen.
Ja, du erhöhst eigentlich den Entscheidungsdruck, ne? Sagst, okay, wir brauchen trotzdem die gleiche Anzahl der Entscheidungen. Du hast jetzt aber 20% weniger Arbeitsstunden. Entscheide.
Ja, und dann sind halt auch gute Verwaltungsbeamte oder gute Manager gefragt, die sagen, okay, was ist denn jetzt das Wichtigste? Und im Prinzip, so organisierst du doch auch deinen Tag und ich meinen, ne? Also könnte wirklich 24 Stunden, ich könnte mir irgendwie Wachhalter irgendwie spritzen und könnte 24 Stunden immer lustig weiterarbeiten, aber dann muss man auch sagen, okay, das ist jetzt besonders wichtig, ne? Das ist wichtig, das ist nicht so wichtig. Das heißt, man trifft da laufend Entscheidungen und zieht Dinge vor und lässt Dinge zurück. Das ist aber in der Bürokratie per se, die ja um Ausgleich, um Fairness und Gerechtigkeit bemüht wird, auch sehr viel verlangt von einem Beamten, dass du dem sagst, triff mal eine Entscheidung, wen du jetzt hier behandelst und wessen Bauauftrag du arbeitest. Dann muss es ja auch wieder saubere Regeln für geben. Dann muss es deswegen sagen, wir bearbeiten jeden Bauantrag, statt 70 Sachen prüfen wir 3 Sachen. Ja?
Bürokratie schreibt halt vor. Bürokratie schreibt die Einhaltung einer ganz bestimmten Prozesskette vor. Ich bin ja so ein bisschen als Konträr dazu, so ein bisschen als Unternehmer eigentlich sehr antibürokratisch, weil ich denke, der Markt sollte viel regeln, also nicht alles natürlich, aber man sollte nicht überregulieren, weil das eben genau der Feind ist einer relativ effizienten Marktwirtschaft. Wenn du überbürokratisierst, dann nimmst du den Leuten eigentlich das Recht weg, gute Entscheidungen zu treffen, weil jeder die gleiche Entscheidung trifft, weil es ja alles geregelt ist, ne? Das heißt, in der perfekten Welt würdest du dann eigentlich komplette Planwirtschaft betreiben, so mehr oder weniger, ne, wenn alles komplett durchbürokratisiert ist. Und in einer anderen perfekten Welt, in einer perfekten unternehmerischen Welt, trifft jeder gute Entscheidungen und zwar immer die besten zum jeweiligen Zeitpunkt, darfst du aber in einer Bürokratie ja gar nicht. Und irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich ein ganz guter Weg, ne, weil nicht jeder trifft gute Entscheidungen. Man muss dann vielleicht gucken, wer hat vielleicht mehr Entscheidungsbefugnis, weil er vielleicht bewiesen hat, dass er gute Entscheidungen trifft. Ne, das ist dann im Karrieresystem in einem Unternehmen und vielleicht ein bisschen freier Markt. Ne? Also, normalerweise kommen die Guten ja weiter nach oben als die nicht so Guten. Und in dem Spannungsfeld bewegen wir uns so ein bisschen, ne?
So ist das, Stefan. Und ich glaube, das war jetzt einfach mal wichtig, dass wir das mal ein bisschen aufklären und dass es nicht nur etwas Schlechtes ist. Im Gegenteil, es war in den 20er Jahren Max Weber, der diesen Begriff geformt, da war das was sehr, sehr Gutes. Und es war wichtig, dass Bürokratie aufkommt, um sozusagen immer weiter die Klammer um Ränder, um Randgruppen rumzuschließen. Also insofern, es war nicht nur schlecht und auch die Absicht dieser Bürokratie ist nicht nur schlecht. Die Umsetzung ist oft nicht gut gemacht und da müssen wir in den Diskurs gehen. Da müssen wir hart fighten, dass wir hier in der Umsetzung es signifikant leichter haben. Ja, und da hilft uns sehr die Digitalisierung. Und da bist du ja so wie ich auch ein Verfechter davon. Und da ist auch die Empfehlung, frühzeitig mal Tools auszuprobieren, mal zu gucken, welche Dinge kann es beschleunigen, was kann man machen, was kann man nicht machen. Wir werden auch bestimmt mal wieder ein Update Ende des Jahres zu digitalen Tools geben. Das haben wir, glaube ich, schon ein, zwei Mal gemacht.
Jo. Ja, wir testen ja ganz viel gerade für die Klinik. Da könnte ich, also das wird geil.
Das sollten wir mal machen. Lass uns das mal im halben Jahr machen. Dann haben wir wieder ein Jahr zu unserer letzten digitalen Folge ungefähr. Das hat sich ja in dem Jahr schon wieder so viel getan.
Oh, wir haben so geile Projekte gerade am Start. Also das wird eine mega, wir sind gerade in the lab quasi. Bestimmt von den 20 Sachen, die wir ausprobieren, werden wir 10 behalten und 10 wegschmeißen. Und das können wir euch gerne erzählen.
Ja, das machen wir gerne. Machen wir mal. Stefan, insofern, schlaf gut, hol morgen deinen Leppi von der Baustelle und wir hören uns spätestens, sehen uns bei der Einweihung.
Wir sehen uns ja auf unserer Eröffnungsfeier. Da werden wir bestimmt mal irgendwie eine kleine, auf jeden Fall ein kleines cooles Interview machen. Vielleicht keine gesamte Dental Late Night Show, aber wir machen so eine, vielleicht so ein Gruß aus der Küche oder sowas. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, dann würde ich sagen, schlaf dich gut aus, weil es wird ein sehr langer Abend.
Stefan, dein Wort. Alles klar, ne? Mach's gut. Vielen Dank, Alex. Und haut rein, ihr beiden.
Liebe Grüße an alle. Ciao.
Ich hoffe, euch hat auch diese Episode der Dental Late Night Show wieder gefallen. Hinterlasst doch eine kleine Bewertung bei Spotify oder iTunes. Ich glaube, es geht nur bei iTunes, dann einen Satz hinzuschreiben. Würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen und es hilft auch beim Algorithmus. Bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.